Heute unterhalten wir uns unter anderem
über die Tram-EM in Leipzig,
über den Stadthafen,
über die Teenie-Räuber
und über den Leipzig-Live-Kodex.
Und noch über so viel mehr.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen hier an diesem Wochenende zum Einsatz der Polizei Sachsen über der Stadt Leipzig. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Nachmittag und melden uns, wenn die Gefahr vorüber ist.
Hier ist Heldenstadt,
der Podcast aus Leipzig.
Jawohl, 3G, gefüttert, gewickelt und geimpft. Hier sind wir wieder.
Hallo. Das hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig, in dem sich Guido und Daniel über die Themen rund um Leipzig unterhalten, die ihnen so ins Auge gesprungen sind. Der Traditionspodcast aus der Messestadt. Schön, dass ihr alle dabei seid, wo auch immer ihr uns gerade hört. Ob beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit oder ganz gemütlich beim Restsonne tanken auf dem Balkon.
Oder eine Badewanne.
Oh ja. Oder zum Einschlafen, weil du unsere Stimmen so meditativ findet. Guido, was gibt's bei dir zu trinken?
Bei mir gibt's heute wie immer ein Glas Wasser. Und bei dir?
Bei mir gibt es, ja, Glas Wasser nicht, aber tatsächlich Wasser, dem ich ein wenig Holundersirup beigemischt habe. Mhm. Die Stammhörer und Stammhörerinnen werden das vielleicht noch kennen. Das habe ich vor Jahren immer mal gern getrunken. Und dieses Getränk erlebt gerade bei mir ein Revival. Ich finde diese ganz leichte Holundernote. Es darf nicht süß werden, aber es braucht diesen Touch Holunder. Und schon wird aus einem Mineralwasser mit Sprudel ein leichter Cocktail.
A touch of Holunder.
Yes, a touch of Holunder. Ja. So, in diesem Sinne, die Getränke sind ready, die Themen sind vielfältig. Lass uns loslegen.
Vielleicht hört ihr uns ja heute auch in der Straßenbahn. Da sind wir schon beim Thema, denn da passiert vielleicht im nächsten Jahr was ganz, ganz Tolles. Leipzig soll die Straßenbahn-EM ausrichten.
Es hat sofort in meinem Kopf Kino ausgelöst, als ich das gelesen habe mit der Straßenbahn-Europameisterschaft. So nach dem Motto Wettrennen oder sonst was. Aber tatsächlich ist das ein Thing und das passiert alle paar Jahre und das soll jetzt in Leipzig auf dem Augustusplatz steigen.
Ja, im Mai 2022, wenn alles gut geht, da sollen tatsächlich 25 Teams aus allen möglichen europäischen Städten gegeneinander antreten. Die LVB stellen die Bahn und dann, würde ich mal sagen, geht's ab.
Und tatsächlich hast du ja ein Video ausgegraben, das haben wir bestimmt in den Shownotes und im Newsletter, liebe Freunde, in dem man so ein bisschen sieht, wie diese verschiedenen Disziplinen sind und die nehmen das mit einem Ernst alles, packen die das an. Es ist eine wahre Freude. Das ist ein 2-Stunden-Video von der letzten EM in Brüssel, meine ich.
2019.
Und da sieht man halt wirklich, wie die so losfahren und zu früh losgefahren, Fehlstart und sowas. Also wahnsinnig unterhaltsam.
Ja, da passieren dann so Sachen wie das sogenannte Straßenbahn-Bowling. Da schieben die Straßenbahnen große Bälle vor sich her, um damit möglichst viele Kegel umzukicken. Oder es wird besonders dicht an einem Hindernis vorbeigefahren. Was ich ganz interessant fand, war, dass die FahrerInnen dann auch die Geschwindigkeit ihrer eigenen Bahn schätzen dürfen, während der Tacho verdeckt wird. Auch eine schöne Sache.
Es ist so ein bisschen Topfschlagen für Trams. So, das kann man vielleicht sagen. Also so Kindergeburtstagsspiele für Straßenbahnfahrer. Ich bin aber von den Dimensionen wirklich überrascht, weil das so gar nicht irgendwie auf dem Radar ist, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Also diese Geschichte, 2018 sind die Leipziger wohl mit dabei gewesen in Stuttgart und sind irgendwie auf den hinteren Plätzen, so auf Platz 21 oder 22 gelandet. Mhm. Und insgesamt machen da aber weit über 20 Städte mit. Und in Leipzig nächstes Jahr wollen die also mit 25 Städten antreten. Und es gucken tatsächlich bei diesem Livestream 100.000 Menschen etwa, so Straßenbahnfans in aller Welt, gucken dazu. Also es gibt also nicht nur diese Pufferküsser bei der Bahn, die sich so freuen über Dampfloks und über so Züge, die in der Wildnis um die Ecke kommen auf irgendwelchen Gleisen und so, sondern es scheint auch eine Community von Straßenbahnfans zu geben, die es also wahnsinnig spannend finden, in welchem Tempo Straßenbahnfahrer XY aus Stadt Z den großen Plasterball vor sich her puffert. Ich finde das total süß. Ja,
drei Tage drei Tage lang live im Netz würde ich mir, glaube ich, auch angucken. So nebenbei, so wie die schönsten Bahnfahrten in der Nacht, einfach mal tagsüber laufen lassen, wie auf dem Augustusplatz die Bahn um die Wette fahren.
So eine Underdog-Sportart wie Curling oder so, ne? Dass man dann plötzlich so seine Leidenschaft für die Straßenbahn-EM.
Ich bin gespannt.
Im Mai 2022 auf dem Augustusplatz. Das ist wohl das, was schon feststeht, ne?
Schön. Das ist doch mal eine schöne Meldung. Da kann man sich auch freuen aufs Frühjahr.
Endlich wieder ein Grund, warum es sich ins nächste Jahr voller Optimismus zu blicken lohnt. Wir haben die Tram-EM.
Ist so eine schöne Sache, die kann man sich, glaube ich, angucken.
Da sind wir dabei, genau. So. Vom Augustusplatz ist es übrigens, ja, so 700, 800, 900 Meter Luftlinie zum Leipziger Stadthafen. Und von dem gibt es auch Neuigkeiten, über die wir dringend reden müssen. Denn man kann so zusammenfassen, der Stadthafen, wie er jetzt ist, den gibt es bald so nicht mehr. Wir waren beide neulich mal wieder dort gewesen. Das ist also dieses Gelände in der Nähe vom Westplatz kurz vor der ältesten Schrebergartensiedlung, die es in Leipzig oder überhaupt auf der Welt gibt. Und der Stadthafen ist im Grunde so eine beschauliche Containerburg mit ein bisschen aufgeschüttetem Sand, nennt sich auch Stadtstrand. Und da kann man so Pommes essen und eine Fassbrause trinken und dann freut man sich auf das Boot, was einen dann über die Kanäle schippert. Und da soll jetzt alles anders werden.
Ich glaube, der erste Eindruck täuscht so ein bisschen. Von weitem sieht es halt wirklich tatsächlich so ein bisschen, ja, wir drücken mal ein Auge zu, wenn ihr irgendwie die Kaimauer rammt und so. Aber tatsächlich ist das dort seit Jahren ein Riesengeschäft.
Und echt ein funktionierender Betrieb, genau.
Ja, richtig gut. Nur, dass da eigentlich so die richtige Bebauung gefehlt hat, um das jetzt alles ein über Jahre nachhaltiges Geschäft dort hinzustellen, weil ich glaube, die Verträge mit den Betreibern wurden auch mal von Jahr zu Jahr verlängert in der letzten Zeit.
Im Moment sieht es so ein bisschen aus wie eine in die Jahre gekommene Studenten-WG und jetzt wird es Zeit, dort ein Eigenheim hinzubauen. So würde ich jetzt mal vielleicht die Analogie ziehen, oder?
Ja, so ist das. Also die wollen jetzt wohl im Herbst erstmal schließen und dann beginnen schon die Bauarbeiten.
Der Betrieb der ganzen, also ihr könnt euch auch im nächsten Jahr Boote leihen und mit euren Großfamilien über den Elsterkanal und auf den Karl-Heine-Kanal schippern und so. Aber es wird da tatsächlich andere Anlagestellen geben und es wird schon ja ein paar Jährchen dauern. Ich meine gelesen, sagen 4 Jahre, kann das sein?
Hast du es gerade? Also ein paar Jahre dauert es
schon. Artikel irgendwie, genau. Das heißt also, aber was natürlich schon irgendwie schade ist, ich fand diesen Charme da, dieses etwas Interimsmäßige. Ich habe da immer so ein Herz dafür, für sowas, was so ein bisschen unfertig ist und so ein bisschen selbstgestrickt irgendwie wirkt und so. Ich fand das eigentlich ganz charmant, aber ich kann schon verstehen, wenn man merkt, ey, das Geschäft, das läuft gut und da ist ja auch eine Paddelschule dabei und alles Mögliche. Ich kann schon verstehen, dass man da sagt, jetzt brauchen wir mal hier ein ordentliches Gebäude mit richtigen Türen und Fenstern.
Ja, das Potenzial deiner Innenstadt ist auch nicht so richtig ausgeschöpft. Du kannst dort, und ich glaube, das werden die auch machen, da ist Platz für ein richtiges Restaurant. Da ist sogar Platz für
Anliegeplätze von Yachten. Nee, dafür ist der Kanal nicht groß genug.
Ja, wenn es hart auf hart kommt, passt sogar eine Hotelanlage rein. Also in Stadtführern habe ich den bisher nicht so gesehen, weil es auch nicht so fotogen war, die Ecke. Aber ich glaube, das wird sich dann später ändern.
Ja, es ist ja ohnehin erstaunlich, wie viele so mehr oder weniger offizielle Anlegestellen, von wo aus man losschippern kann, wenn man mal so über den Kanal düsen will, es ja in Leipzig gibt. Ne? Also da ist ja auch dann am Klingerweg, gibt es da noch was. Und insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 solcher Anliege- oder Loslegepunkte. Ja, ist natürlich klar, dass so eine prominente Lage da vorne, dieser Stadthafen, dass da noch mehr Geld zu holen ist. Aber wie gesagt, so ein bisschen, ach, ich fand halt, wie gesagt, einfach diesen etwas räudigen Charme cool. Aber ja, klar, das ist, bei der Lage muss da ein fancy Spot hin. Ich verstehe das schon.
Und wie fandest du es so auf dem Kanal?
Auch gut. Also ich finde, das ist halt so ein Touri-Ding, womit man die Leute echt überraschen kann immer wieder. Ne? Also ich war jetzt mal wieder auf so einem Boot gewesen. Und vielleicht das erste Mal seit 6, 7, 8 Jahren. Und das ist schon erstaunlich, wie sich auch von der Perspektive aus vieles ändert. Ich mag das. Ich finde das unaufgeregt. Ich finde das nett. Ich finde das so eine Seite von Leipzig, die man glaube ich, nicht sofort kennt. Und ich finde diese Idee, dass man da auch ne, paddeln kann und auch Sport machen kann und sowas. Und die Kneipen, die dann so mit dem Blick auf den Kanal sind. Ach, das ist doch alles ganz nett. Ich finde, das ist ein wenig Lebensqualität. Wenn wir schon keinen schönen Fluss haben, der durch Leipzig fließt, haben wir zumindest diese Wasserstraßen da. Ich mag das. Du fragst mit Hintersinn? Hast du was zu kritisieren an den Kanälen?
Nein, gar nicht. Kanäle, wunderbar, hübsch und so. Ich fand es interessant, dass mittlerweile die ganzen Baukräne gerade in Schleusig verschwunden sind und die ganzen Anlagen dort fertiggestellt sind. Das war vor ein paar Jahren noch anders. und auch erstaunt darüber, wie viele private Anlegeplätze das gibt und was da im Wasser teilweise für Grundstücke existieren, die ja tatsächlich von privaten Menschen so bewohnt werden. Also richtige Filetgrundstücke. Ja, Lindenauer Hafen da draußen, natürlich auch ganz interessant.
Das fand ich wirklich spannend. Ja, das, mhm. Und das war schon eine recht surreale Welt, da plötzlich so an diesem Lindenauer Hafen zu sein, der dann plötzlich so endete. Auf der einen Seite Naturschutzgebiet, auf der anderen Seite diese ganz neuen Wohnungen und diese alten Speicher und sowas. Und war schon beeindruckend.
Ein paar Sachen gelernt, wie zum Beispiel, dass jedes Jahr entkrautet werden muss da hinten, weil es ein stehendes Gewässer ist und nicht weiter fließt dort hinten. Ja. Oder dass Himmelfahrt wohl der schlimmste Tag ist für dort professionelle Tätige im ganzen Jahr, weil da die Betrunkenen da wirklich Halligalli machen. Er meint irgendwie so, da erlebst du so Sachen, dass 3 Kanus gemietet, oder sagt man Kanuten gemietet werden und das in der Mitte ist einfach nur dafür da, die Bierkästen zu transportieren. Und dementsprechend im Kreis dreht sich da auch irgendwie alles. Und ja, wie gesagt, Himmelfahrt ist auch eh so ein Tag, an dem man, ja, glaube ich, auch nüchtern nicht zu ertragen ist.
Mich hat noch die Geschichte mit den Nutria-Elektrozäunen schwer beeindruckt. Hm. Das sind so kleine, ganz niedrige elektrische Drähte irgendwie. Der Grund ist, es gab ja mal so eine Nutria-Überpopulation oder gibt es vielleicht sogar noch. Und die musste dann eingedämmt werden. Und diese Viecher fühlen sich natürlich pudelwohl am Wasser. Und die haben aber die ganzen Kleingärten und Schrebergärten entdeckt als Nahrungsquelle, weil das natürlich der gemeine Schrebergärtner natürlich seine Rüben anbaut und seine Kartoffeln und so. Und tatsächlich mussten die das lösen, indem sie dann so kleine, wie man es von der Kuhweide kennt, so kleine Elektrozäune macht, nur eben natürlich auf einer Höhe, dass das Nutria da nicht rangeht.
Auf Waschbär-Kopfhöhe dann angebracht.
Richtig, auf Waschbär-Kopfhöhe, ganz genau. Und was ich total schön finde, ist dieses Nobel-Altersheim. Ist das nicht eine tolle Vorstellung, dass man so irgendwann, wenn man es dann doch so ein bisschen Geld hat, dass man in Leipzig sich so ein Altersheim mit Kanalblick irgendwie gönnen kann?
Das ist wie ein Kindergarten. Ich winke immer gerne rüber zu Altersheim. Die winken auch immer alle gerne zurück, wenn die da draußen auf der Terrasse sitzen. Probier's mal aus.
Ja, aber überleg mal, wärst du nicht auch gern derjenige, der einfach winkt, wenn da so ein Boot mit so jungen Menschen vorbeikommt und so? Ach, das ist doch... Ich finde das nicht für eine Vorstellung.
Trotzdem kleines Manko da an der Ecke, fahren halt auch viele Autos durch die Gegend, also komplett perfekte Ruhe hast du auch nicht. Und ey, stell dir mal vor, du wohnst da am Kanal und zahlst da viel Miete und du hast den ganzen Tag da die Touristen vor der Nase. Das würde mich auch nerven, wirklich.
Also, ach ja, aber
perfekte Ruhe ist es auch nicht.
Dafür abends, wenn die Boote weniger werden, das ist doch nett, wenn es dann so ein bisschen plätschert.
Dann kommen die Mücken.
Da kommen... Guido vom Leben gezeichnet, ich merke schon, wir werden nicht zusammen eine WG im Altersheim am Kanal aufmachen. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich glaube, das ist ein Tourismuszweig, wenn du siehst, wie Leipzig sich generell entwickelt. Ich glaube, alle Beteiligten wissen, dass da noch mehr Musik drin ist im Sinne von Geld. Ich denke, so von wegen Verkehr und viel los auf den Kanälen, das geht gerade erst los, glaube ich. Hm. Das ist immer noch, da ist immer noch ausbaufähig und ich glaube, das muss noch durchkommerzialisiert werden, um es mal ein bisschen negativ zu sagen. Ja.
Von einem relativ lustigen und fröhlichen Thema und einem kleinen Ausflugstipp im Prinzip von uns beiden geht's jetzt zu einer Sache, die eigentlich überhaupt nicht schön ist. Wenn wir einen Jingle hätten, würden wir jetzt einfach mal so Tatortmusik einspielen. Bitte nicht.
Irgendwie so.
Fängst gleich an zu singen, aber Tatort hat zum Glück keinen Text.
Ja, ich wollte jetzt nicht die Tatortmelodie machen, weil wir dann wieder Ärger kriegen, dass wir die zitiert haben. Und ich dachte mir, ich mache irgendwas, was lautmalerisch dem irgendwie entspricht.
Ganz fein, ganz fein. Ich bin ja fleißiger Verfolger des Polizeiberichts des täglichen.
Polizeibericht Leipzig.
Und zwar ist mir da aufgefallen in den letzten Wochen, dass es anscheinend, jedenfalls wenn man nach diesen Berichten geht, immer mehr so Raubüberfälle gibt in Leipzig, die sich gerade im Umfeld der Sachsenbrücke, Palmgarten, Volkmersdorf, Eisenbahnstraße und so ereignen, die meistens immer nach dem gleichen Muster verlaufen, dass da andere junge Männer ausrauben, ihnen Turnschuhe stehlen, Handy wegnehmen und was sonst noch in Taschen haben und danach nochmal ordentlich zutreten, dass sie dann auch oft, im Krankenhaus landen oder anderweitig verletzt werden, dass die LVZ jetzt da wohl auch auf den Zug aufgesprungen ist und auch vermehrt darüber berichtet.
Von Teenie-Räubern berichtet.
Von Teenie-Räubern, genau. Teenie-Räuber ist so die Schlagzeile. Ja, ich weiß nicht, ist unangenehm. Also ich habe mich schon dabei, dass wenn ich abends im Dunkeln unterwegs bin, auch schon schaue, ob irgendwie so, ja, wie junge Männer die Kreise um mich enger ziehen oder wer da mit dem Fahrrad auf mich zukommt. Ich lasse mich da schon ein bisschen von beeinflussen, stelle ich gerade fest. Das ist
also
so.
was man so hört, ist quasi, dass so die Situation so sein muss, dass plötzlich quasi man überrascht wird, was wie ja ganz oft bei so Überfällen das ohnehin ja ist, aber dass dann plötzlich einfach eine Menge von Menschen um einen rumsteht und man einfach nicht schnell ausweichen kann oder so, sondern dass die sich irgendwie so an einem rangewanzt haben, ne? Und dann dadurch dir keine Möglichkeit geben zu fliehen.
Ne? Das ist der Überraschungseffekt, ne? Dass du in dem Moment gar nicht merkst, dass da von so sternförmig Leute auf dich zukommen. Also einer von vorne, einer von hinten, einer von rechts, einer von links. Und dass du es erst merkst, wenn es zu spät ist und dass dann halt auch mit äußerster Brutalität vorgegangen wird. Und ja, also wenn du jemanden ausrauben würdest, dann würdest du wahrscheinlich das Weite suchen, wenn du das Handy hast. Die Jungs gehen dann noch nicht.
Genau, die hauen dir noch einen in die Fresse, ne?
So, ja. Ja, eine Art von kriminellen Vorgehen, das jetzt so in Leipzig bisher man noch nicht so kannte.
Es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt völlig in Angst leben muss, weil das an jeder Straßenecke ständig passiert, aber es ist wohl schon so, dass wenn man diesen Artikeln und Beiträgen, die wir da so dazu gelesen haben und auch dem Polizeibericht folgen kann und glauben kann, dass es einfach deutlich vermehrt auffällt und dass das gerade eine Masche ist, ne, so wie der Enkeltrick immer wieder in Mode ist, scheint also gerade diese Raubüberfallmode hier in Leipzig angesagt zu sein. Und das ist natürlich beunruhigend, weil du dann plötzlich dann nur so überlegst, welche Ecken meide ich vielleicht ein bisschen oder kann ich mich sicher fühlen oder habe ich hoffentlich, ja, selbst das schützt dich ja nicht. Ich wollte gerade sagen, habe ich hoffentlich nicht zu viel wertvolle Sachen an mir, aber dann selbst wenn ich nichts Wertvolles an mir habe, schützt mich das ja nicht davor, dass ich nicht doch verprügelt werde oder so. Mhm. Ja, das ist nicht schön.
Ja, man überlegt ja mal, wo kommt das her, wie kann man da Präventionsarbeit leisten und
Ich glaube, was man glaube ich wirklich so als Tipp mitgeben kann, ist, dass man einfach wach durch die Gegend geht. Ne? Ich meine, das schützt einen nicht davor, aber wie oft erwische ich mich selber davor, dass ich irgendwie völlig Gedanken verloren auf mein Handy gucke oder in der Gegend rumträume und überhaupt nicht weiß, was so ringsrum um mich passiert. Und da wäre ich wahrscheinlich so schon leichte Beute für irgendwelche Taschendiebe oder sowas. Aber nicht, dass man der Situation damit automatisch ausweichen kann, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es hilft, wenn man so sieht, was um einen rum passiert. Einfach nur so mal ganz, ganz grob gesprochen. Ich glaube, vielleicht ist das einfach gerade mal dran.
Aber was macht man gesamtgesellschaftlich damit, mit der Sache? Wie leistet man Prävention? Was sind das für Menschen? Weil es sind ja nicht immer die gleichen. Es ist ja nicht einfach so eine Räuberbande, die jetzt immer so ein bisschen in Leipzig rumläuft und dort mal zuschlägt und dort mal zuschlägt, sondern es scheint ja tatsächlich die Tätergruppe scheint ja breit verstreut zu sein und es ist ja irgendwie, scheint ja in zu sein, sagen wir es mal so. Also genauso in wie in... Ja, da im Osten haben wir beim letzten Mal, glaube ich, drüber geredet, einfach irgendwelche Nextbike-Fahrräder aufzuknacken zu Hunderten und dann damit rumzufahren. Und so scheint es halt auch ein Ding zu sein, dass nichts weiter dabei ist, einfach so an Turnschuh und an Handys zu kommen und an irgendwelche anderen Wertgegenstände und mal einfach ein bisschen, dann gewalttätig auffällig zu werden. Also mir fällt da auch nichts ein. Also irgendwie,
man soll
jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen und die Panik ausbrechen lassen. Aber es ist halt irgendwie so eine Sache, die auffällt und das möchte ich nicht haben, muss man irgendwie auch ändern können. Ich weiß nicht.
Ja, auf der anderen Seite, was man natürlich genauso wenig will, ist, dass an jeder Ecke irgendwie Polizei rumstehen muss, weil alles so wahnsinnig gefährlich ist. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ne? Nee. Das, weil wir ja auch nicht in einer Stadt leben, wo man das Gefühl hat, allein durch die Präsenz von Polizei, hier könnte es gefährlich sein und hier ist Gefahr im Verzug und so. Das ist ja genauso doof. Ja.
Muss da mehr Jugendarbeit her? Sind da Stadtteile, die einfach vergessen wurden? Muss man mehr junge Männer in Lohn und Brot bringen?
Ich glaube, zu all diesen Forderungen kannst du wahrscheinlich grundsätzlich ja sagen, aber das Ende vom Lied wird sein, dass die natürlich wahrscheinlich wieder ganz viele sagen, ach, es ist ein Teufelskreis, uns sind die Hände gebunden, wir haben nicht so viel Geld dafür. Mhm. Und das Schlimme ist ja tatsächlich, wenn das jetzt gerade ein Phänomen ist, ne, gehen ja auch manche Logiken in der Politik, wenn das jetzt gerade ein Thema ist und jetzt gerade wir dieses Problem mit irgendwelchen Idioten haben, die das machen, dann ist es zwar richtig, über Prävention, über Vorbeugung für künftige Generationen zu reden, aber das löst das aktuelle Problem auch nur bedingt. Ne? Und ich glaube, von all dem, was du gesagt hast, kann man ja daran machen. Ich glaube, viel Jugendarbeit zu machen ist nie ein Fehler, ganz egal in welchem Stadtteil. Und ich glaube, ganz viel Awareness zu schaffen und Jobs für junge Leute, egal welche Einstiegschancen vielleicht sie im Leben haben oder so, zu stellen, kann auch nie ein Fehler sein. Ne? Aber das wird im schlimmsten Fall den Überfall morgen Abend auf Herrn XY oder Frau Z nicht vermeiden. Ne?
Und so eine Law-and-Order-Politik, wie es ja, glaube ich, Anfang der 90er dann in New York eingeführt wurde, dass selbst irgendwie das Kaugummi ausspucken auf die Straße oder schon bei ganz, ganz kleinen Delikten sofort harte Strafen da vollzogen wurden, die dann natürlich im Endeffekt dann vielleicht doch zu dem Ziel geführt haben, dass die Kriminalität dort zurückging, sehr stark sogar.
Das ist ja das Dilemma, so das ist ja das Schlimme.
So möchte auch keiner leben. Du möchtest ja nicht einfach, also du als normaler Bürger möchtest ja nicht irgendwie auch gleich angesprochen werden von den Polizisten, wenn du mal einen Apfel in die Hand nimmst, um zu gucken am Obststand, ob der jetzt lecker ist oder nicht und dann gleich die Handschellen klicken, wenn du Zigarette auf die Straße schmeißt oder austrittst.
Aber das ist ja das Dilemma, dass man jetzt zurückblickt bei solchen Städten wie New York und auch was heißt selbst hier Hamburg, ne? Oder so gab es ja auch mal so
ja, hat halt auch funktioniert, leider.
Und die sagen halt immer, siehste, es geht doch und wir müssen nur mit harter Hand durchgreifen und so und das braucht den starken Staat.
Ja. Das funktioniert aber auch nur so lange, wie es den Leuten dann dort damit gut geht, weil in New York ist es ja auch so jetzt mit dieser ganzen Corona-Pandemie und den ganzen, mit der steigenden Arbeitslosigkeit und den ganzen Umwälzungen, dass dann dort auch gerade aktuell die Kriminalität auch wieder rasant ansteigt.
Und ich glaube auch, es ist nicht gemacht mit so einem jetzt machen wir das mal 5 Jahre und jetzt greifen wir mal durch und dann ist es für immer alles anders. Ne? Natürlich entwickeln sich so Städte und ich glaube, was in den 90er Jahren für New York unter Umständen die angemessene Taktik war oder was weiß ich, ne? Ich kann das ja nicht beurteilen, das ist natürlich lange nicht für 2021 gültig und das ist das. Ne? Also eigentlich, ich glaube, da sind wir uns total einig, wenn du da wirklich was dran ändern willst, musst du irgendwelche nachhaltigen Sachen auf den Weg bringen und nachhaltige Möglichkeiten schaffen, die von dauerhafter Lösung sind. Ich glaube, so Aktionismus mit jetzt mehr Polizei auf die Straße oder härtere Strafen oder sowas, das mag einen Effekt haben im Moment, aber damit machst du nichts nachhaltig. Ne?
Das ist natürlich wieder eine Sache, die in welcher Gesellschaft möchten wir leben? Welche Freiheiten möchten wir genießen? Was gestehen wir uns zu? Wie viel können wir davon abgeben? Da geht los mit Videokameraüberwachung, ewige Diskussionen mit irgendwelchen Abhörsachen und Einschränkungen von Grundrechten. Wie wahre ich die Verhältnisse? Das ist eine Diskussion, die, glaube ich, für 3 Podcasts reichen würden und die haben andere schon 1000 Mal geführt.
Hat denn du als regelmäßiger Polizeiberichtleser, steht denn auch mal drin, dass die auch mal so eine Gruppe von Tätern auch mal fangen oder passiert das?
Ich glaube, einen haben sie jetzt mal festgenommen. Einer stand jetzt mal drin, einen haben sie mal festgenommen.
Ja, klar, da haben wir da schon immer wieder das Thema auch mal auf dem Zettel, aber ich denke, das ist schon ganz gut, das auch mal weiter zu beobachten, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil offensichtlich diese Häufung, von der wir gerade, durch die wir jetzt darauf aufmerksam gemacht wurden, echt ein Thema zu sein scheint. Wären wir nicht ratlos.
Tja, jetzt spannen wir einen Bogen zum nächsten Thema. Wo wir gerade bei Corona waren und so, ich habe in deinem Insta-Feed verfolgen können, dass du neulich bei einem Open-Air-Konzert warst.
Du hast in meinem Insta-Feed verfolgt, das ist sachlich richtig, ja, das stimmt.
Der Bogen zum nächsten Thema, aber mich würde es wirklich auch mal interessieren, wie war das da mit Corona? Wie waren da so die Sicherheitsbestimmungen? Wie kamst du rein?
Darf ich erstmal davon schwärmen, wie gut es getan hat, Live-Musik zu sehen?
Glaube ich dir.
Und ich hätte nicht geglaubt, wie tief dieses Empfinden ist, wenn man jemand ist wie ich, der lieber ins Live-Konzert geht als ins Kino und einfach sehr, sehr gern auf Konzerten ist, wie gut es tut, Menschen zu schauen, die das Gleiche fühlen als Musiker und die einfach Instrumente in die Hand nehmen und Musik machen. Und ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch schon beobachtet oder bestimmt auch viele unserer Hörerinnen und Hörer. Diese Zeit von Corona, dass man sich einschränkt und dass man Dinge nicht tut, das ist ja in Ordnung. Das macht man der Vernunft wegen, das macht man, damit es schneller vorbeigeht, das macht man aus Gemeinschaftsgefühl heraus und sowas. Und da kann man sich durchaus arrangieren. Also das letzte Jahr ohne Live-Konzerte, na klar ist ein Live-Konzert und ein Luxusgut und natürlich ist Kultur irgendwie was in der Bedürfnispyramide nicht ganz oben steht, aber boah, dann hast du es auf einmal wieder und dann merkst du erstmal, wie sehr dir das gefehlt hat. Also das muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ganz konkret können wir erzählen, das war ein Konzert von Gisbert zu Knüpperhausen auf der Parkbühne in Eutritsch beim Geiserhaus. Mhm. Und das war wirklich wie Balsam auf die Seele. So. Ja.
Ich komme deswegen drauf, weil ich habe bei Fest und Flauschig Olli Schulz gehört, der hat von seinen Sommerkonzerten erzählt und er meinte, hast du wahrscheinlich auch gehört, dass das geilste Konzert für ihn in Leipzig war. Das lag nicht unbedingt nur an den Leuten, sondern es war wohl so, dass dort es sehr voll war und ohne Abstände, ohne Maske und es im Prinzip das Gefühl wieder gegeben hat wie vor der Pandemie.
Ja, ja.
Und er dann aber abends beim zum Bett gehen und am nächsten Morgen dachte, oh Gott, was hast du hier gemacht? Oh Gott,
wie ging es eigentlich?
Weil die Inzidenzen halt so niedrig waren. Und fragte ich mich, wie das, was da eigentlich für Sicherheitsvorkehrungen geherrscht haben, wie du dich dabei gefühlt hast.
Okay, ich kann dir das sehr, sehr gern sagen. Also ich bin Ich hab auch so ein gemischtes Gefühl gehabt. Also erstmal ganz klar war gewesen, dort wo wir waren, jede zweite Reihe war unbesetzt. Also es war bei weitem nicht das, was die Kapazität hergegeben hätte. Und nicht, weil keine Karten verkauft wurden, sondern weil die ganz klar abgesperrt waren. Also das war klar, hier darfst du dich nicht hinsetzen. Hier müssen Abstände gewahrt werden. Es gab jetzt keine, die irgendwie dich zugeordnet haben, wo du dich hinsetzen solltest, aber dadurch war natürlich schon ein natürlicher Abstand zwischen verschiedenen Parteien und Fraktionen von Leuten gegeben. Zu Beginn musste jeder nachweisen, dass er irgendwie geimpft ist oder musste einen Kontaktzettel ausfüllen oder musste hier mit Barcode sich einchecken in die Corona-Warn-App, glaube ich.
Wie hast du nachgewiesen, dass du geimpft bist? Wurde das kontrolliert?
Gute Frage, warte mal. Du musstest nur einchecken oder Kontaktdaten hinterlassen.
Okay. Halt. Also ich kenne die Regel damals, also ich weiß nicht, wie die Regel damals war.
Wir reden aber auch von, genau, das müssen wir vielleicht mal einordnen, wir haben jetzt ja schon wieder
Ende September.
Zweite Septemberhälfte, genau. Das war Ende August, ne, muss man fairerweise sagen. Und was mich überrascht hat, ist tatsächlich ne, Toiletten und sowas nur mit Maske und sowas. Der Punkt, wo ich überrascht war, was ich das anders erwartet habe, ist, dass man quasi, oder dass sehr wenige die Maske getragen haben vom Getränkestand zum Platzlaufen und so. Nun war das Open Air, ne, und nun war das wirklich eine überschaubare Menge Menschen. Und ich hatte schon sehr den Eindruck, dass die da sehr hinterher waren und wissen, was sie tun. Also, dass da nicht zu lax damit umgegangen wird. Aber da hätte ich erwartet, dass man mit Maske irgendwie die Wege geht. Das wurde nicht gemacht. So. Ich habe mich aber, das muss ich fairerweise sagen, in der persönlichen Wahrnehmung zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt durch diese Open-Air-Situation. Dass das natürlich trügt oder trügerisch sein kann, ist mir auch klar.
Was ich mal interessant finde und fand im Sommer über, war, wie der Geimpftnachweis kontrolliert wurde. Ja. Ich habe es tatsächlich erlebt an einigen Ecken, dass einfach nur aufs Handy geguckt wurde und die Person einfach auf einen QR-Code gestarrt hat. Der richtige Weg wäre eigentlich dann diese, wie sagt man, es gibt eine Covid-Check-App, mit der kann man einfach, dann guckst du, ob das Zertifikat gültig ist. Einfach nur jemanden so per Blick darauf schauen zu lassen, ob das jetzt ein gültiges Zertifikat ist, ist auch nicht so der richtige Weg. Ich habe das in Mecklenburg-Vorpommern auch erlebt. Da wird ja mit der Luca-App gearbeitet. Da sind die Gesundheitsämter angeschlossen an das System, hier in Sachsen ja nicht. Und da hast du es vor Restaurants und Kneipen ganz oft so gehabt, dass einfach davor so ein kleines Tischchen steht, ganz unscheinbar in irgendeiner Ecke unter einem Baum. Mhm. Da ist dann auf dem Tisch selbst so ein Luca-Code aufgeklebt und darüber steht so ein kleines Püsterfläschchen mit Desinfektionsspray und alle laufen dran vorbei und damit hat sich die Sache. Kann man sicherlich im Winter auch nicht mehr so durchziehen.
Das war definitiv, kann man definitiv nicht. Und das war schon deutlich, deutlich mehr. Also die haben dort keinen reingelassen, ohne die Kontaktdaten irgendwie dann
noch. Kurzer Dreh noch, wo wir gerade hier Thema Corona sind und so weiter, zum Schluss noch den Leipzig-Live-Kodex. Sagt dir das was?
Ja, schöne Sache. Gute Sache, natürlich. Leipzig-Live-Kodex in einem Satz. Stell dir vor, alle im Wettbewerb miteinander stehenden Bühnen dieser Stadt, in der Live-Musik und Kultur präsentiert wird, vereinbaren ein paar Grundregeln, um die Branche wieder voranzubringen. Und das ist dann der Leipzig Live-Kodex, richtig?
Ja, kann man so sagen.
Fünf Grundprinzipien,
die können wir auch mal vorlesen. Die stehen dort auf der Homepage. Genau. Und zwar:
Mach mal schön einen Wechsel, du fängst mal an.
Verantwortung: Die Gesundheit unserer Gäste hat höchste Priorität.
Zweitens: Sicherheit: Wir verfügen über ein geprüftes und genehmigtes Hygienekonzept.
Zuverlässigkeit: Keine Weitergabe von Gästedaten ohne behördliche Verfügung.
Nahbarkeit: Auf Veranstaltungen ist ein Ansprechpartner jederzeit erreichbar.
Und Machbarkeit: Wir vertreten die Interessen unserer Gäste gegenüber unseren Partnern. Was auch immer das heißt. Ja, ist ja, eine gut, nette Sache. Ist relativ unkonkret, aber bedeutet so viel. Wir haben uns hier Gedanken gemacht und kommt rein.
Ich halte das für mehr als nur PR. Also ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Ich wünschte mir, es wären noch mehr Leute dabei. Also wenn man so liest, wer dann so dabei ist, vom Agrarmesserpark bis zum Werk 2,
ja,
sind das schon die großen, wichtigen Player. Aber und wahrscheinlich auch die Läden, die das auch einfach gewährleisten können. Aber ich finde es eine gute Sache, dass sich die Kulturschaffenden hier einerseits überlegen, wie können wir möglichst unsere Läden wieder öffnen. So, und auf der anderen Seite, wie können wir es so machen, dass die Leute sich nicht permanent gegängelt fühlen, dass die Leute nicht völlig shady wissen oder eben nicht wissen, wo ihre Daten hinwandern und so weiter und so fort. Insofern, man wünschte sich, es gäbe mehr solche ja, übergreifenden Initiativen. Ne? Also ich finde das deutlich, deutlich engagierter, als ich es aus dem Einzelhandel wahrnehme oder so. Ne?
Und ich glaube auch keiner der Konzertveranstaltungsorte hier in Leipzig, Betreiberinnen und Betreiber, hat Bock darauf, dass sein oder ihr Laden der nächste in den Schlagzeilen ist mit einem Corona-Ausbruch, wie es jetzt gerade in Münster, glaube ich, war.
Ja, ja.
Wo von irgendeiner Party, die, glaube ich, 2G-Zugangsbeschränkung hatte in einem Club in Münster. Mhm. Da haben sich von, ich kenne jetzt die Zahl nicht, aber ich glaube, es waren von 300 Anwesenden 100 oder mehr als 100 mit Covid angesteckt. Ja, das möchtest du nicht haben in deinem Laden. Nee.
Also eigentlich kann man nur sagen, Daumen hoch und wir hoffen, dass es sich bewährt, ne? Dass das irgendwie, weil das weiß ja eh jetzt noch keiner, wie die durch den Winter kommen, wie das jetzt durch die nächste Zeit geht. Das ist ja alles so ein bisschen so ein Trüben so ein Fischen im Trüben. Und wir haben gerade mal so erlebt, wie es ist bei Open-Air-Veranstaltungen und so. Und ja, mal gucken. Also ich gehe immer noch. Ich kaufe immer noch nicht gerne und ungehemmt Konzertkarten, weil ich immer noch denke, ach, wer weiß und mal schauen und so. Also ich merke so, dass das alte Fieber ist noch nicht zurück.
Ja, leider. Und ich habe mich, glaube ich, noch nie so, also ich freue mich ja generell nicht auf Winter und trübe Jahreszeiten, aber ich glaube, ich habe mich noch nie so wenig auf den Winter und auf die kalte Jahreszeit gefreut wie in diesem Jahr. Ich erinnere mich, mein letztes Konzert 2020 tatsächlich, wo Corona noch weit weg war, aber in Italien schon Ausnahmezustand war. Und danach haben wir viel dazugelernt im Anschluss in den kommenden Monaten.
Es kommt mir aber aktuell länger vor als anderthalb Jahre. Also wenn ich so mitkriege, weil es auch so ein Paradigmenwechsel war, was plötzlich wichtig war im Leben und dieser Shutdown und sowas. Also dieses Gefühl von, wir müssen jetzt alle mal 3 Wochen überwintern und was dann und dieser endlose Überwintermodus, der dann so einsetzt. Es ist mich fasziniert immer wieder, dass wir einerseits dann von so einer langen Zeit sprechen und andererseits, wenn man so drauf guckt, dass es dann doch nur bis jetzt anderthalb Jahre waren.
Ich würde gerne mal so in 100, 150 Jahren mal einfach auf die Zeit zurückgucken, was da geblieben ist und wie es die Gesellschaft voran oder zurückgebracht hat.
Ob diese Corona so eine Note ist wie die spanische Grippe, wo man halt sagt, ja, die gab es halt, oder ob das, ne, also ob das vielleicht auch eine Zeitenwende in gewissen Punkten war.
Oder tatsächlich so. Der Anfang vom Ende von allem.
Oh Gott, jetzt hör aber mal auf. Wie sind wir denn jetzt hier hingekommen, lieber Guido?
Wir sind jetzt schon, eigentlich ist auch für heute gut. Wir haben schon
ja,
eigentlich
alle aber Themen das, durch. Wir wurden jetzt so nachdenklich hinten raus. Das ist ja spannend.
Ja, das hat auch kein geiles Thema.
Aber gut, liebe Hörerinnen und Hörer, euch geht es ja vielleicht genauso. Ne? Man freut sich über das Schöne und Spannende, was so da ist. Aber so schnell ist man mal von der Tram-EM 2022, ist man plötzlich bei, vielleicht war Corona der Anfang vom Ende.
So schnell ist man von der Tram überfahren.
Tja. Wenn ihr was dazuzulegen habt, dann tut das bitte. Eure Korrekturen, eure Hinweise. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Und ich weiß, dass du noch ein Feedback in der Tasche hast. Feedback
vom letzten Mal. Wir haben uns, da wird es wieder lustig, wir haben uns beim letzten Mal darüber unterhalten, dass die Sparkasse Chemnitz jetzt wohl neben Geldautomaten auch Lebensmittelautomaten aufgestellt hat.
Richtig, das Lebensmitteldilemma von Chemnitz,
ja,
genau.
Und da gab es Feedback via Insta, dass das ja nicht nur in Chemnitz der Fall ist, sondern auch wir hier in Leipzig haben mindestens einen Wurstautomat zu stehen. Da kannst du dir 24/7 Wurst kaufen.
Und jetzt bitte noch sagen, wo und welche Würste?
Ja, ich habe danach mal, also erstmal danke für die Info, das wusste man tatsächlich noch nicht. Und ich
super,
mal,
so vielen, vielen Dank.
Ich habe das mal bei Google eingegeben und habe dann gefunden, dass es zumindest einen Automaten gibt in der Anonitestraße unten in Konnewitz.
Okay, da komme ich selten hin. Da ist ein Wurstautomat. Okay. Welche Würste?
Na, alles, was du dir vorstellen kannst. Oh. Was hast du? Isst du gerne Salami, hol dir Salami. Isst du gerne Blutwurst, hol dir Blutwurst.
Da gibt's Blutwurst.
Verträgst du Leberwurst, dann hol dir Leberwurst.
Natürlich.
Und wohl auch echt von einem richtigen Leipziger Fleischer. Auch.
Aber bist du jetzt nicht schon ein bisschen beeindruckt, wie filigran ich unseren Newsletter gerade nochmal versucht habe einzuweben in das
Gespräch? Ja, wunderbar. Also wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wann die nächste Folge erscheint, gleich sofort Bescheid kriegen möchtet, dann abonniert den Newsletter, weil der erscheint immer dann, wenn es eine neue Folge gibt.
Mit exklusivem Bonus-Content.
Ja.
Hier ein bisschen Trommeln gehört zum Handwerk, dachte ich.
Daniel, es war mir eine innere
City-Tunnel-Durchfahrt auf dem Weg zum Wurstautomaten an der Arnolithestraße, um sich mal schön so eine Blutwurst-to-go zu ziehen.
Lecker.
In diesem Sinne, bleibt gesund, geht wählen und schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank.
Ja, bis zum nächsten Mal. Sanften Verlauf.
Tschüss. Tschüss.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Gefahr ist vorüber.